So, ich begrüße Sie alle. Die, die schon online sind, wissen, dass wir schon ein bisschen länger eine Einführung gesprochen haben. Ich will sie jetzt in kurzen Zügen wiederholen. Wir hatten letzte Woche die Abschnitte Vayakhel und Pekudei und diese Woche Vayikra. In dieser Zeit, ich fange jetzt an, erstens Nachdruck auf Vayikra. Vayikra el Moshe vaydaber Hashem elav me'ol moed lemor, das ist der erste Vers der Parasha. Da ruft Gott zu Moshe aus dem Oel Moed, aus dem Mishkan. Der Mishkan ist eigentlich Sinai. Sinai haben wir mitgenommen. Der Berg Sinai, wo er ist, ist für uns unwichtig. Der hat keine Heiligkeit überhalten. Die Heiligkeit, sagt Ramban, haben wir mitgenommen, transferiert auf dem Mishkan und später Bet HaMikdash. Und bis heute gibt es eine residuelle Heiligkeit auf dem Tempelberg. Kedusha, Shnia, Kitscha, die Heiligung des Tempelbergs für Bet HaMikdash ist eine Heiligung, die jenseits der Zerstörung weiter wirksam ist. Und gerade, also diese Heiligkeit, ja, ist da, weil der Mishkan ein Begegnungsort zwischen Mensch und Gott ist. Hier spricht Gott mit Moschee, um Daber al-Bnei Israel, mit dem Bnei Israel zu sprechen. Aber, Gott spricht nur mit Moschee. Er spricht nicht mit dem ganzen Volk. Obwohl am Fuß des Berg Sinais, bei der Offenbarung am Berg Sinai, Gott mit dem ganzen Volk Israel gesprochen hat. Weil es eigentlich Gewalt antut. Ja? Wenn Gott sich allen offenbart, tut es der Natur, die Gott erschaffen hat, Gewalt an. Und Gott will das nicht. Es gibt nur wenige Zeiten in der Geschichte, wenn sowas geschieht. Wir haben die Gilui Shchina am Fuß des Berg Sinai. Und eines Tages wird es, Bimheira Beyameinu, die endliche Erlösung geben. Und dazwischen müssen wir uns mehr oder weniger so behelfen, dass wir mit der Natur wirken. So gab es heute ein großes Gebet in Israel, von dort aus, also virtuell, das war jeder bei sich zu Hause. Es war sehr traurig zu sehen, wie so viele Menschen, wie wir alle, einfach zu Hause sitzen. Wir haben kein Minion. Vielleicht gab es noch, ich bin unsicher, ob Rav Lau vielleicht es gelungen ist, auf dem Parking, wo er stand, um dort mit großer Entfernung vielleicht ein Minion zusammenkratzen können. So sind wir alle alleine. Aber wir wollen eigentlich alle gemeinsam sein, alle dazu zählen. Und wir sind dennoch alleine. Warum? Weil wir uns schützen wollen. Wir beten. Aber wir sagen nicht, wir beten und alles geht schon von alleine gut sein, sondern wir wissen, dass der liebe Gott unser Gebet zuhört. Er hat uns aber auch Werkzeuge gegeben, wie mit der Wissenschaft herauszufinden, wie sich zu schützen. Ja? Und übrigens habe ich dann auch bei der Einführung kurz erwähnt, ich möchte das noch für die, die das Video nachher schauen werden, noch erwähnen. Rav Menachem Leibtag hat in dem Shiur eine interessante These vorgeschlagen, dass wenn wir beten, mit seiner berühmten Aussage, God is not a vending machine, dass es nicht so ist, wir sagen, Schach ist Mincha Maariv zwei, dreimal und jetzt muss Gott das tun, was wir brauchen, sondern wenn Gott uns in eine Situation hineinsetzt, und das ist gerade, was wir erleben, dann will Gott etwas von uns. Nur wissen wir nicht immer, was Gott von uns will. Das ist schwer. Deshalb kommt die Tfila, damit wir verstehen, was Gott von uns will. Wenn wir verstehen, was Gott von uns will, dann können wir die Wurzel der Probleme anpacken und dann werden wir keine physische Anstöße mehr brauchen, sondern wir werden es verinnerlicht haben. Weiß ich etwa, was Gott uns mit dieser Situation sagen will? Nein, ich bin kein Prophet, wir sind alle keine Propheten. Wir können aber nur ahnen. Wir können nachdenken. Wir sind jetzt in einer, ich möchte hier einen Kontrast bilden, ich habe schon gezeigt, Sinai, Offenbarung an allen und Vayikra, Gott spricht mit Moschee. Eine Parasha zuvor haben wir Pekudei, also die zweite Parasha, die letzte Woche gelesen wurde. Da haben wir Eleb Kuder Mishkan Mishkan Eidut, das ist die Berechnung der Kosten, ja, so übersetzt er so schön, Berechnung der Kosten. Kudei vom Mishkan, was berechnet worden wurde, Asher Pukad Alpimoshe unter dem Befehl von Moshe. Und Bezalel und Aholiav waren die Werkmeister. Und dann hat man das Gold gezählt, Kol Azave Asut Lemlacha Bechol Melechet HaKodesh, Veizavat Nufa, Teisha Vesem Kikar, 29 Talente mit 730 Shekel. Und dann Vechesef Kudei Eida Me'at Kikar, es gibt auch Silber, 100 Talente und 1775 Shekel, Beshekel HaKodesh, um heiligen Shekel. Dieses Silber kam von der Volkszählung. Eine Volkszählung, dabei geht es darum, dabei zu gehören. Was wir uns wünschen. Gemeinschaft. Zusammensein. Und wir haben aber den Kontrast mit Vayikrael Moshe. Wir sind nicht im Mishkan. Jeder ist zu Hause. Obwohl, wie ich schon Rabbiner Hirsch zitiert habe, soll eigentlich ideellerweise das Zuhause ein Heiligtum für uns sein. Jedes jüdische Zuhause soll ein Heiligtum sein. Aber ich werde jetzt nicht keinem überraschen, der sage, ich bezweifle, dass unsere Häuser richtig mit dem Mishkan vergleichbar sind. So weit sind wir nicht. Wir arbeiten dran. Aber dass Gott mit Moshe alleine gesprochen hat und Moshe mit Gott sprach, ohne dass jemand dabei war, das widerspiegelt doch unsere Situation. Wir sind jeder alleine. Und wir haben Zoom, um miteinander zu sprechen und das aufzunehmen. kommen wir zurück zu, was wir uns, nach dem, dass wir uns sehnen, Gemeinschaft. Gezählt werden. Kesef pekudea eda me'at kikar. 100 kikar von diesem Silber. Und 1775 Shekel, von dem das gezählt wurde. Und was hat man damit gemacht? Weil hier und es ward, me'at kikar kesef, die 100 kikar, lazeket et avnei kodesh, um zu schmelzen, zu gießen, diese Füße des Heiligtums, das heißt, das die Füße des Heiligtums, wenn man sich das Mishkan vorstellt, dann hat man so ich zeige das mal eine Sekunde. Wo haben wir das? Ja, wunderschön. Das zeige ich hier. Wo machen wir Stop Share? Und ein neuer Share hier. Das ist ein Modell, wie man sich das Mishkan vorstellt. Eine der Vorstellungen, es gibt auch andere. Hier sehen wir die Umzaunung des Hofes. Das Hof hier, das sich noch hier weitergeht. Und hier haben wir das Mishkan. Strategisch so nachgemacht, dass nicht alles vollständig ist, sondern es ist ein bisschen offen. Hier sehen wir, es gibt Or Tachash, das ist das höchste Zelt, das vielleicht möglicherweise Tachash aus einem Leder gemacht war, das gegen den Regen geschützt hat. Wir haben hier Orot Elim Muadamim, das gerötete Fell von Ziegen und so weiter. Wir haben hier die verschiedenen Teppiche. Und hier haben wir die Holzwände, die eigentlich aus Holzpfeiler gemacht sind, die miteinander mittels Stangen verbunden sind. Die haben so eine Stange, es gab 5 davon. Eine hier, an der Innenseite auch und eine, die mitten lief, also durch das Holz. Und unten sehen wir so die Füße, die Adanim. Das ist jetzt eine Nicht-Standard-Vorstellung, wie die Adanim ausgesehen haben. Hier in dieser Vorstellung bilden sie tatsächlich eine Basis, die breiter wird. Meistens nehmen wir an, dass die Adanim eigentlich gerade waren und nur eine Dekoration. Ja? Silber ist nicht stärker als Gold, ist nicht weniger biegsam als Gold, um eine Basis zu bilden. Das war nicht da, um das Gebilde zu unterstützen, sondern eher, um symbolisch für etwas zu bedeuten. Und die Basis, auf dem das ganze Mishkan stand, wurde aus den halben Schekeln von Bnei Israel gemacht. Also was wir uns sehen und das Zusammensein in der Synagoge, stellen wir uns vor, wir spenden alle, damit eine Synagoge errichtet werden kann, funktionieren kann. Das ist, was dort geschehen ist. Mit dem halben Schekel hat jeder Jude, okay, wir werden jetzt jede jüdische Familie, sagen wir mal, von 20 und höher Familienhaupt, jede Familie war hier vertreten. Alle haben zusammen das Mishkan hochgehalten. Die waren alle nebeneinander, zusammen. Nicht soziale Isolation, keine 2 Meter dazwischen, sondern die sind alle nebeneinander. Ja? Genau, was wir uns wünschen. Wir wollen zurück zu diesem Punkt kommen. Ja? Und das war diese 100 Kikar. Und bezüglich dieses Abschnitts, ich möchte mich jetzt kurz darin vertiefen, ich möchte einen Ausschnitt aus dem Talmud zeigen. Also, wir schließen das hier, kommen zurück zum nächsten Fenster. So. Das ist das hier. Wunderschön. Eine Geschichte im Talmud. Ich erzähle sie, das ist kein Talmud-Shiur, sondern Chumash-Shiur, aber man kann ein bisschen mitfolgen. Hier heißt es so, Sha'al.
Verraten Sie uns mal Sechet und Daf?
Ah, natürlich, Entschuldigung. Das ist Bechorot, erster Abschnitt, 5a. Entschuldigung, mein Bildschirm ist nicht groß genug, um den ganzen Daf gleichzeitig zu zeigen und auch es lesbar zu lassen. Also, die Geschichte wird erzählt. Wo ist das schon gegangen jetzt? Ja, hier. Sha'al Kontrokos Hasar. Der Fürst Kontrokos fragte, wen fragte er? Et Rabban Yochanan ben Zakkai. Also das ist der Rabban Yochanan ben Zakkai, der mit der Zerstörung des Bet HaMikdash dafür gesorgt hat, dass wenigstens einige Institutionen, insbesondere Yavne, überlebt. Und er wurde auch Nasi. Und Kontrokos, ein Fürst, Kontrokos ist ein griechisch tönender Name, der hat dem Rabban Jochen ben Zakkai eine Frage gestellt. Sagt er, ja, und er stellt ihm 2 Fragen, ich will die erste überspringen. Sagt er so, Vo'otsholo, noch hat er ihm gefragt, Sie sehen meinen Cursor, wo das ist, Vo'otsholo, ich werde das ganz oben machen. So, ganz oben jetzt, Vo'otsholo, noch hat er ihm gefragt, Begibui Kesef, beim Einkassieren des Silbers. Atamoze Mataim Vechat Kikar, sagt, müsste es 201 Kikar geben, Vechat Esre Mane und 11 Mane. Weil geschrieben ist, Beka la Gulgolet, ein Beka pro Kopf. Was ist das hier? Sagt er so. Ubintinata Kesef, wenn man das Geld dann auszählt, Atamoze siehst du, Meat Kikar, 100 Kikar. Dichtiv, weil geschrieben ist, weil hier Meat Kikar Kesef, es gab 100 Kikar, la Zeket, um zu gießen, diese Füße. Deshalb sagt er, Moshe Rabchem, euer Lehrer Moshe, Ganav haya, war er ein Dieb, Okoviostus haya, oder war er ein Gambler, Spielsucht hatte er. Oinobaki Becheshbonot, vielleicht wusste er nicht, wie zu zählen. Natan Mechza, er hat eine Hälfte gegeben. Wenn Natal Mechza die Hälfte genommen und auch dabei, um Mechza Shalem Loechzir, wenn er noch die Hälfte gegeben hat, hat er nicht einmal eine vollständige Hälfte gegeben. Was ist das? Ich zeige hier die Frage. Ich habe da ein schönes Spreadsheet vorbereitet. Das ist so, Share. Ja. So. Ein Kikar, ein Talent auf Deutsch, ist 60 Mané. Ein Mané ist 100 Dinar. Und ein Mané ist auch 25 Seller. Das heißt, ein Seller war 4 Dinar. Und wenn wir in der Torah von einem Schekel sprechen, da dann ist das Einzeller, äquivalent. Wie komme ich hier zu diesen Namen? Als unsere Vorfahren in Israel unter den Römern lebten, dann gab es dort eine Wahrung, eigentlich mehrere. Und es war dann üblich, von Talente zu sprechen, von Mané, von Dinar, Sela. Interessant ist, dass die Verhältnisse lange in der Geschichte aufrechterhalten wurden und auch in unterschiedlichen Orten, was aber nicht heißt, dass ein Zähler hier und ein Zähler dort das gleiche ist. Das soll nicht überraschen. Es gibt einen amerikanischen Dollar und einen kanadesischen Dollar und einen australischen Dollar und einen Hongkong-Dollar und die haben alle den gleichen Namen, Dollar, aber es ist nicht gleich mehr, es ist nicht eins zu eins. Und so auch war das damals, das soll nicht überraschen. Hier gab es ein Reich, wo man gerne so große Slaim, gesunde große Slaim hatte, und andere ein kleineres Slaim. Die wollen es auch ein Zeller nennen. Natürlich kann man mit einem großen Zeller mehr kaufen als mit einem kleinen Zeller. Man muss nur wissen, was der Wechselkurs ist. Aber es gab das da. Und so hat man diese Zahlen hier, waren irgendwie in jener Zeit bekannt. Es heißt, es gab 603.550 Leute, die gezählt wurden. Und ich sage nochmals, wir wollen mitgezählt sein. Wir wollen das beizählen und zusammen, Fuß zu Fuß, wie Basis des Mishkans. 603.550 Leute, die je einen halben Shekel gespendet haben, das sind 301.775 Shekalim. Und mit der obigen Rechnung können wir mal schauen, was ist, wenn wir 201 Gekar haben. 201, ich zeige das mal sehr schön so, 201 mal 60 mal 25, ja, das ist diese Formel, so, ergibt 301.500 Shekel. Also von den 301.775 haben wir 301.500 verrechnet. Übrig bleiben 275 Shekel. Das sind 11 Mané. Ja, wie komme ich dazu? 11 mal 25. Ja, und die beiden zusammenzählen sind die 309.775 Shekel. Super. Aber es heißt doch im Vers, dass Moshe 100 Kikar gefunden hat. Und das war die Frage von, wie hieß er schon wieder? Kontrokos. Das war seine Frage. Und jetzt ist es weniger, also ich kann den Talmud brauchen wir jetzt nicht dabei, sondern wir können uns da mit dem Inhalt auseinandersetzen. Sagt er, Moshe findet nur 100. Die Hälfte von 201 und 11 Mané wäre 100 mit 100 und ein halbe Kikar mit 5 und ein halb Mané. Moshe hat 100 Kikar für die Adanim genützt. Sagt er, naja, er hat nicht einmal die Hälfte gegeben. Er hat die Hälfte für sich gehalten, er hat sie verspielt, er hat nicht gewusst, wie zu zählen. Er kann nicht einmal die Hälfte geben, vor allem nicht einmal genau. Was antwortet die Gemara? Die Gemara sagt, du verstehst nichts. Mané shel Kodesh haya. Hu kaful. Der Mané hat 60, ich muss das wieder dabei nehmen. Mané hat 25 Shekel, 25 Zähler, 25 Shekel. Und eigentlich war dieser Mané doppelt so groß. Er hatte 50 Shekel. Das heißt, die Verhältnisse haben sich geändert. In der Zeit der Tora, wie das von der Tora gemeint war, war ein Mané, 50 Shekel und entsprechend waren 60 Mané, also ein Kikar, doppelt so groß wie ein Kikar von 60 Mané von 25 Shekel. Gut? Und damit geht die Rechnung auf. Das ist die Erklärung. Aber für uns finde ich interessant, dass es eben diese Genauigkeit gibt. Diese Genauigkeit, die ich in diese unsere Zeit nicht loslassen kann. Leider habe ich heute vernommen von jemandem aus Straßburg, der verstorben ist. Ich habe gehört von jemandem, der Gott sei Dank sich nicht besonders schlecht fühlt, aber von zwei Leuten, die dennoch vom Corona erwischt wurden und zu Hause sind. Und ich kann es nicht loslassen, dass für die Gemara es wichtig ist, dass jeder, für die Gemara, für die Torah, dass jeder einzelne Schekel gezählt wird. Jeder Jude, der beigetragen hat, hatte seine Rolle. Und das sehen wir auch nochmals hier. Ich mache noch einen Screenshare. So das. Das. Hier heißt es, nicht nur Vaime Ad Kikar HaKesef, mit diesen 100 Kikar, die groß sind wie 200 römische Kikar. 100 Kikar hat er genützt, um die Ma'at Adanim, die 100 Füße, herzustellen. Aber es gab noch Veta Elef Ushva Meot Vechamisha Vishvim. Auch die 1775 Shekel waren auch bedeutend. Was hat man damit gemacht? Asav Vavim La'amadim, La'amudim. Er hat die Haken an den Amudim gemacht. Vezipar Roshem Vechishakotam, also das Überziehen des Kopfes. Was ist das hier? Da muss ich wieder das Bild von Mishkan zeigen. Hier sehen wir die Umzaunung des Hofes. Es gab da kleinere Säulen, nicht so groß wie diese. Diese waren 10 Amot hoch, also circa 5 Meter. Diese waren halb so hoch. Und wir hatten einen, irgendwie musste man den Vorhang aufhängen. Und deshalb gab es hier hat man eine Querstange. Und es gab noch Haken, um das alles aufzuhängen. Die Haken, die wurden mit den 1775 Schkalim gehalten. Das heißt, einerseits hat Klal Israel zusammen die Basis des Mishkan gehalten und andererseits die Umzaunung. Weil das ist auch noch etwas, das wir in dieser Zeit besonders wahrnehmen. Wenn wir die Synagogen vermissen, was stellt die Synagoge noch für uns dar? Es ist eine Fläche, die heiliger ist als sonst. Durch unsere Gebete heiligen wir die Synagoge. Und dann merken wir uns, hier ist die heilige Fläche. Das äußert sich auch halachisch, zum Beispiel, dass man in einem Bet Knesset nicht isst und trinkt. Ja, dass man in einem Bet Knesset nur betet. Das ist ein heiliger Ort. Diese Umzaunung, genau wie die Türe und Wände der Synagogen, die wird aufrechterhalten, auch von Klal Israel. Wenn wir die Heiligkeit von Bet Knesset schnellstens wieder erfahren wollen, dann müssen wir verstehen, wie kommt diese Heiligkeit, weil wir ihn aufrechterhalten. Wenn wir zu Vayikra El Moshe kommen wollen, wenn wir die Stimme Gottes nicht alle zusammen, weil das dürfen wir noch nicht, bis Mashiach kommen wird, aber jeder für sich in seinem Herzen die Stimme Gottes hören will, wenn wir zusammen beten, dann müssen wir verstehen, die Heiligkeit der Synagoge ist nicht etwa ein Konsumgut, den wir abnützen. Wir kommen einfach hinein und wir können so genießen. Wir setzen uns hin. Es gibt ein Konzert vom Chor, der, ich bemerke, der Chor des Stadttempels auch in unserem Jour vertreten ist. Und wir sitzen einfach so, wir können einfach zuhören oder vielleicht zwischendurch noch das tun, was wir im Theater nicht dürfen, nämlich ein langes, ausführliches Gespräch mit den 3, 4 Nachbarn führen. Nee, davon kommt nicht die Heiligkeit der Synagoge. Es ist kein Konsumgut, es ist davon abhängig, dass wir es aufrechterhalten, dass wir die Vavim Lamudim sind. Wenn Akadosh Baruch Hu zu Moshe spricht, dann kann das nur stattfinden, weil Klal Israel Mishkan gebaut hat. Es gibt einen sehr schönen Kontrast, den möchte ich wieder zeigen. Am Ende von Parashat Pekudeh und Anfang von Parashat Vayikra. Vaydaber Hashem el Moshe l'mor, Gott sprach zu Moshe, das Ende von der Parasha von letzter Woche. Dann und dann sollst du einweihen. Wann ist das? Morgen ist Rosh Chodesh, der erste Tag Rosh Chodesh. Übermorgen ist der zweite Tag Rosh Chodesh, das ist der erste Nisan. Beyom HaChodesh HaRishon, am Tag des ersten Monates, Bechad HaChodesh, am ersten Tag von Nisan, Takim et Mishkan Ohel Moed, sollst du den Mishkan errichten. Und du sollst alles machen, was hier nötig ist. Also, Vesamta Sham et Aron Edut, auch soll die Bundeslade hineingebracht werden. Vesakota Alak Aron et Akaporet, der Deckel soll drauf kommen. Also, er macht alles, wird alles hier beschrieben. Und hier am Ende, Moshe hat es gemacht. Vayakem Moshe, der Mishkan Moshe hat das Mishkan errichtet. Er musste diese, das nennt man errichten, er musste diese Balken hier, das sehen Sie nicht. Ich kann leider im Screenshare nur ein Fenster zeigen. Er hat die Balken errichten müssen, damit sie stehen und miteinander verbunden. Ja, weil Jakob mit dem Mishkan, weil Tenet Adana hat die Füße dort installiert, weil Yasem mit Krasha, weil den Brichave. Also er hat auch also alle verschiedenen Elementen dort gemacht. Die Krashim sind die Bretter und die Brichim sind diese Stangen, von denen ich eine gezeigt habe. Weil Jakob mit Amudav, auch die Säulen hat er errichtet, bei Ifros, also die Säulen rundum, bei Ifros hat er Oel ala Mishkan, auf dem Heiligtum selbst, auf dem Stiftzelt, hat er eben das Zelt, die Decken, die wir gesehen haben, ausgestreckt. Er hat das alles so gemacht. Bei Ikach, auch das Zeugnis, also die Bundestafel in den Aaron getan, alles gemacht. Er macht alles. Und nachdem das er alles gemacht hat, Vayakem mit der Chatzer Saviv, er hat dann auch rundum den Zaun errichtet. Und dann, das ist der Hammer. Vayichase anan et oel moed. Sobald alles fertig war, gab es die Einweihung, die werden wir in 2 Wochen lesen. Und dann bedeckte die Wolke die Stifthütte, das Stiftzelt. Und die Herrlichkeit Gottes füllte das Stiftzelt. Moshe konnte nicht hineinkommen, denn der Wolken ruhte dort. Wie bitte Moshe Rabbeinu, der 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg Sinai war und von Gott die Tora erhielt, der nochmals ein oder zweimal, je nach welcher Erklärung, 40 Tagen und 40 Nächte auf dem Berg Sinai war und mit Gott sprach, um Verzeihung vor Gott für das Volk zu beten. Moshe, von dem es heißt, sein Antlitz hat gestrahlt, weil Moshe mit ihm gesprochen hat, er sprach mit Gott Panim el Panim, wie Antlitz zu Antlitz. Moshe Rabbeinu kann nicht mehr hineinkommen. Was ist da geschehen? Bis wann? Ja? Er konnte nicht gerne schon mal Mishkan. Ja? Der Wolken Gottes ist dort. Moshe kann nicht hineinkommen. Denn der Wolken ruht dort. Und die Herrlichkeit Gottes füllt den Mishkan. Und dann, ja, jetzt verstehen wir die Verbindung, weil El Moshe, dann ruft Gott Moshe. Nur gerufenerweise kann er kommen. Was ist hier geschehen? Was geschehen ist jetzt folgendes. Die Bnei Israel waren auf einer sehr hohen Ebene, versündigten sich mit dem Egel und haben damit ihre hohe Position verloren. Ein riesiger Kontrast entsteht, denn Moshe Rabbeinu wählt, statt der Gründer eines neuen Volkes zu sein, für das Volk zu beten, dass es gerettet wird, dass es am Leben erhalten bleibt. Und dann kommt Moshe vom Berg mit seinem Antlitz, der leuchtet. Die Bnei Israel haben Angst vor ihm. Sie spüren den Kontrast. Moshe kann jederzeit mit Gott sprechen. Sie spüren den Kontrast. Aber Moshe kommt noch weitere 80 Tage später Nee. Also Moschee, lassen wir die 80 Tage später, weil ich muss jetzt genau sagen, wann er sein Antlitz überleuchtet hat. Aber was wichtig ist, die Bnei Israel spüren, dass Moschee auf eine sehr, sehr hohe Ebene ist und sie sind davon gefallen. Und dann kommt aber Moschee mit dem Bericht, mit der Nachricht, dass Gott denen verziehen hat und mit dem Bericht, dass sie jetzt möglichst ein Mischkan bauen sollen. Und am Ende dieses Prozesses errichtet Moschee den Mischkan. Jetzt, was ist der Mischkan? Der Mischkan ist, wenn er errichtet wird, das ist die Wiedergutmachung. Jetzt kommt Gott wieder in ihre Mitte. Wer hat das gemacht? Die Bnei Israel. Moschee ist nicht mehr, es ist noch immer eine Ausnahme, der Moschee ist, aber es ist nicht mehr die große Ausnahme. Alle Bnei Israel haben Heiligkeit geschafft. Sie haben es geschaffen. Sie haben es entstehen lassen. Jetzt kann in dieser Heiligkeit Moschee nicht mehr jederzeit kommen. Vayikrael Moschee, sogar Moschee kann nur hineinkommen, wenn er gerufen wird, wenn die Bnei Israel gemeinsam aufbauen. Und deshalb spreche ich jetzt den Segen für uns alle aus. Das ist eine Zeit der Besinnung, nachzudenken, wie auch wir, unsere Synagogen, vielleicht heiliger gestalten können. Unsere Synagogen sind schön, wir vermissen sie. Aber immer wieder kommt es vor, dass man vielleicht anerkennen muss, dass wir es noch besser tun können. Dass einiges verbesserungsfähig ist. Ich liebe das Wort, weil verbesserungsfähig kann man auch nützen, ohne mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, du hast Schuld. Aber wir dürfen anerkennen, wenn es verbesserungsfähig ist, dass wir das nicht immer rechtzeitig wahrgenommen haben. In dieser Zeit, wenn die Synagogen geschlossen sind und wir von den Synagogen entfernt sind, dass wir wahrnehmen, was uns fehlt, dass wir wahrnehmen, was wir tun können, um diese Orte, wenn wir wieder das Privilegium haben, diese Orte zu besuchen, dass wir wahrnehmen, dass es ein Privileg ist. Ja, auch das ist etwas. Es ist ein Privileg, dass wir in der Synagoge uns versammeln können. Dass wir sowohl verstehen, was es heißt, Heiligkeit zu schaffen, als zusammenzustehen. Denn der Mishkan, ja, das Stiftzelt, ich zeige nochmals diese Rekonstruktion, das Stiftzelt hat einen Zaun, den die Bnei Israel aufrechterhalten und eine Basis. Die Bnei Israel tragen es gemeinsam. Dass wir eben das wahrnehmen und verwirklichen. Wenn wir zurückkommen, sollen unsere Synagogen, wir sollen uns jetzt vornehmen, dass unsere Synagogen anders aussehen werden als bisher. Nicht baulich. Baulich werden sie gleich sein. Wir werden uns freuen, in den gleichen Gebäuden zu sein. Aber dass wir daraus noch heiligere Orte machen, die wir noch mehr gemeinsam tragen. Dass wir gemeinsam dort sind und gemeinsam diese mit Gebet füllen, mit Heiligkeit füllen und mit der Fähigkeit, diese Heiligkeit wahrzunehmen. Die müssen wir in uns entwickeln. Aber vielleicht ist dafür gut, dass wir ein bisschen alleine sind. Weil manchmal brauchen wir das auch und ich schließe deshalb mit der folgenden kurzen Geschichte. Ich war bei Oberrabbiner Jonathan Sachs zu Hause und der hat mir eine ganze Menge Rabbiner, er hat Folgendes erzählt, sagte er, er war mal bei einem interreligiösen Treffen und er hat dort eine schöne Rede gehalten, wie wir voneinander lernen können und wie wir Dinge haben, die gemeinsam sind und wir sollen diese aufrechterhalten. Und da sitzen sie gemeinsam am Tisch und eine Frau von der Bahá'í-Religion fragt ihn, ja, Sie haben so schön geredet, Herr Oberrabbiner, sagen Sie doch bitte, was können Sie als Jude von mir als Bahá'í lernen? Und das ist ja natürlich nicht so einfach. Bekanntlich hat jede Religion beansprucht eine gewisse Exklusivität und wir sind nicht anders. Wir sind auch als die älteste monotheistische Religion. Wir sind am Ursprung da. sind es eher wir, die was den anderen gebracht haben, als umgekehrt. Aber was wird jetzt der Oberrabbiner antworten? Und er hat eine kluge, schöne Antwort gegeben, die auch wahrheitsvoll ist. Sagt er, wissen Sie, es gibt etwas, das für das religiöse Leben unentbehrlich ist. Und wir Juden haben leider ziemlich wenig davon. Und ihr Baha'i habt viel davon. Das können wir von euch lernen. Und die Frau war so begeistert und fragte, und er sagte in aller Ernst, und es ist kein Witz. Zwar ist es ein halber Witz in dem, dass er die halachisch korrekte Antwort gefunden hat, aber es ist auch nicht ein Witz, weil es ernst ist, sagte er stille. Wir wissen nicht, wie still zu sein. Rav Nachman aus Breslau wusste, was es heißt, Hitbodudut, es bedeutet es, um ein bisschen mal alleine zu sein. Aber wir wissen nicht, was es heißt, still zu sein. Wir müssen mal ein bisschen still sein. Das ist eine Gelegenheit, ein bisschen zurück zu diesen Grundwerten zu greifen, damit wir sie, so Gott will, möge Gott es tatsächlich so willen und tun, so schnell möglich das in die Synagogen hineintragen können. Gesundheit und zusammen. Amen. So. Dann wünsche ich alle alles Gute und bleiben Sie alle gesund.
Danke.
Danke. Danke.